ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Hallo aus Toulouse am Ruhetag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute, wir sprechen ja nach jeder Etappe über das, was war und was kommen wird und wissen, dass ganz viele von euch jeden Tag auf die Folge warten und deswegen haben wir uns gedacht, am Ruhetag machen wir keine Ruhe, sondern wir fahren mal zu Florian Lipowitz ins Hotel und sprechen mit ihm über den Ruhetag und über seine erste Tour bisher. Und er hat ja in den vergangenen Tagen schon häufiger angedeutet, dieser erste Ruhetag, der kommt ihm ganz gelegen und er versucht es heute auch zu genießen.
Wir gehen nachher so 1,5-2 Stunden, glaube ich, Radfahren. Ganz gemütlich, aber ich denke, dass ich ein bisschen noch ein paar kleine Belastungen mache. Nur damit der Körper nicht komplett runterfährt. Und dann steht Mittagessen an und dann gehe ich aufs Zimmer und habe Zeit für mich. Mache vielleicht noch einen kleinen Powernap und dann kommen meine Eltern noch vorbei und dann habe ich mit denen noch ein bisschen Zeit und dann, glaube ich, geht der Tag trotzdem schneller vorbei, als man denkt.
Ja, und ein bisschen arbeiten mit den Medien muss er auch. Wir waren heute Morgen bei ihm im Hotel. Michael Ostermann und Marc Drumm mit Kamera und auch Stefan Klemm, der hin und wieder für die Sportschau arbeitet, saß dabei, hat auch Fragen gestellt und hier kommt das Gespräch mit Florian Lipowitz. Viel Spaß.
Florian, erster Ruhetag der Tour de France. Wenn wir gesagt hätten, Sie sind am ersten Ruhetag der Tour de France auf Platz 8 des Gesamtklassements mit knapp 3,5 Minuten Rückstand auf das gelbe Trikot und 3:05 auf den großen Favoriten Tadej Pogacar. Hätten Sie das so unterschrieben?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem nach den ersten Etappen habe ich mich nicht ganz so gut gefühlt, habe ein bisschen an mir gezweifelt auch mit der Vorbereitung. Aber ich glaube, es hat sich jetzt gezeigt, dass die Form gut ist und ich bin natürlich mehr als happy, da jetzt vorne mit dabei zu sein. Aber ich bin jetzt auch froh mit dem Ruhetag heute. Ich meine, 10 Tage am Stück sind schon kräftezehrend.
Es ist Ihre erste Tour de France. Beschreiben Sie mal die Eindrücke der ersten 10 Tage. Was ist anders als bei anderen Radrennen?
Oh, ich meine, zum einen ist natürlich super viel Media da, die Aufmerksamkeit ist einfach super groß bei diesem Rennen und auch von den Fans. Ich meine, ich habe glaube noch nie so viele Zuschauer an der Strecke gesehen und es gibt natürlich dann nochmal extra Motivation, aber das spürt man auch im Feld. Ich glaube, jeder will sich hier irgendwie zeigen und beweisen und umso stressiger und hektischer werden die Rennen. Und ich glaube, wir können froh sein, dass wir da jetzt gut durchkommen sind in der ersten Woche. Und ja.
Und sportlich, ist es sportlich eine andere Herausforderung bislang?
Ich meine, klar, jeder ist hier in Topform. Jeder gibt sein Bestes, will irgendwie Ergebnisse einfahren, sich zeigen. Und ich meine, desto umso härter wird es dann auch. Und ich glaube, man hat die ersten Tage auch gesehen, dass jeder super nervös ist. Und ich meine, es sind auch leider viele Stürze passiert. Aber ich hoffe, dass es den meisten ganz gut geht. Auch schade, dass Zimmermann jetzt aussteigen musste. Aber ich glaube, wir als Team sind gut durchgekommen und
Das Team hat immer gesagt, Sie sind hier, um zu lernen und das Ziel ist, Paris zu erreichen. Nach 10 Tagen, ist das auch noch Ihre Ambition oder haben Sie inzwischen andere Ambitionen?
Also mein Hauptziel bleibt, in Paris anzukommen. Ich meine, es sind noch immer 11 Tage, da kann viel passieren. Aber klar, ich bin froh, dass die Beine gut sind und ich hoffe, dass ich dann Primus in den Bergen unterstützen kann, dass wir da irgendwie ein gutes Zweierteam und sind. Und ich meine, mit Alex haben wir ja nochmal jemanden, der richtig gut in den Bergen fahren kann. Und ich glaube auch Gianni und Lawrence haben gestern gezeigt, dass sie lange mithalten können. Deshalb glaube ich, sind wir da auch gut aufgestellt.
Das klingt, Primus unterstützen klingt nach Edelhelfer oder sind Sie doch eher der Co-Kapitän?
Ich würde mich ja als Edelhelfer bezeichnen. Ich meine, ich glaube, die Rollenverteilung ist ganz klar und wir müssen dann einfach Tag für Tag schauen. Aber ich glaube, Primož hat jetzt gezeigt, ich glaube, dem geht es jetzt auch Tag für Tag besser. Gestern war er auch super stark und ja, ich glaube auch jetzt die längeren Berge liegen ihm und ja, da versuche ich ihn dann gut, so gut wie möglich zu unterstützen.
Angenommen, es stellt sich in den Pyrenäen heraus, Sie sind vielleicht doch einen Tick besser in Form als Primož Roglič. Haben Sie dann freie Fahrt und Unterstützung vom Team?
Gut, das muss ich dann erstmal zeigen. Und dann, ich meine, wir sind ein Team, dann wird das diskutiert, aber erstens muss es so erstmal so weit kommen und dann haben wir, glaube ich, ein gutes Team, wo wir das dann zusammen diskutieren werden. Aber ja, soweit ist die Rollenverteilung so und ich bin auch mehr als zufrieden. Ich meine, es ist meine erste Tour. Ich glaube, ja, einfach nur nach Paris kommen ist da schon ja, Erfolg genug und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht.
Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Primož Roglič beschreiben und kann er Ihnen Tipps geben und tut das auf der Strecke vielleicht auch, wo Sie sein müssen oder wissen Sie das alles selber?
Nee, also ich meine, es ist mein sechstes Jahr überhaupt im Radsport. Ja, jetzt 2,5 Jahre in dem Team. Ich glaube, wenn ich da jetzt sagen würde, ich weiß schon viel, dann, ja, ich meine, ich kann noch viel lernen, vor allem von einem Fahrer wie Primož. Ich meine, ja, er hat so viel schon gewonnen in seinem Leben. Ich glaube, da hat er auf jeden Fall die eine oder andere Tipps. Und ja, ich glaube, wir kommen ganz gut miteinander aus. Ich meine, ja, wir sind beide vom Wintersport. Das verbindet vielleicht auch ein bisschen. Und ja, also das passt ganz gut.
Du hattest ganz am Anfang auch gesagt, dass du am Anfang nicht so reingefunden hast, ne? Dass vielleicht etwas bei der Vorbereitung nicht so gut lief. Was hast du denn gemacht nach der Dauphiné konkret?
Ja, ich glaube, im Nachhinein, die Vorbereitung lief super gut. Aber ich war einfach nach der Dauphiné vielleicht nicht körperlich, sondern eher mental ein bisschen am Limit. Und dann ist es schwer, wenn der Körper ein bisschen abschaltet, wieder in das Training reinzufinden, wieder ja, in den Wettkampfmodus reinzukommen. Und ich glaube, ich habe einfach die ersten 2-3 Tage gebraucht, bis der Körper wieder ein bisschen anspringt und ja, bereit für die Rennen ist.
Hattest du denn nochmal ein kleines Höhentrainingslager eingeschoben?
Ja, ich war nochmal 10 Tage in Österreich, in Kütahya und da war ich dann auch mit meiner Freundin, habe mich da gut vorbereitet, konnte da ein bisschen abschalten, genau, ein bisschen weg vom Radsport, habe einfach da mein Ding gemacht und ich glaube, das tat mir ganz gut und ja.
Hast du Kontakt hier viel mit deiner Freundin? Kommt sie sich vielleicht auch mal besuchen?
Ja, die kommt die letzte Woche. Meine Eltern sind heute angekommen. Und
dein Bruder auch?
Nee, mein Bruder. Ich glaube, mein Bruder kommt mal zuschauen. Ich weiß noch gar nicht genau. Ja, ich glaube, es wird dann eher eine Überraschung, wann die
anders. Hörst du denn auch was von ehemaligen Biathleten, Biathlon-Kollegen vielleicht jetzt, dass die dir irgendwelche Botschaften schicken? Und
ja, natürlich. Ich kriege super viele Nachrichten auch von alten Freunden und ja, freut mich. Ich glaube sogar, dass die einen oder anderen auch an der Strecke irgendwann mal stehen werden, dann in der dritten Woche und nein, gibt natürlich extra Motivation.
Es geht ja jetzt in die Pyrenäen. Was löst das Wort in dir aus? Hast du großen Respekt oder kennst du einzelne Passagen sogar schon? Oder und wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, ich meine, stehen jetzt super harte Bergetappen vor uns. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin die Etappen habe ich überflogen. Ich habe ja die Etappen noch nicht so studiert, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und aber ja, ich hoffe, die Beine bleiben jetzt auch nach dem Ruhetag so. Dann bin ich sehr optimistisch.
Du kennst die Anstiege nicht, ne?
Doch, also den einen oder anderen sind wir, weil wir sind, wo ich 16, 17 oder 15, 16 war, sind wir ja mit dem Rad durch die Pyrenäen gefahren.
Mit deinen Eltern, oder?
Ja, genau.
Beide, Papa und Mama, oder?
Also, ja, meine Mama, also, er hat einen Camper dabei und meine Mama ist dann viel mit dem Camper gefahren.
Und wo genau? Also, kennst du den, wo geht's denn hin? Otakam, ne? Kennst du das da?
Nee, den sind wir nicht gefahren, aber halt, ja, die ganzen berühmten Pyrenäen, ja. Ja, so einfach von. Ich weiß nicht, wir sind in Biarritz, glaube ich, gestartet und dann einmal quer durch.
Aber auffällig ist ja schon, dass du dich sehr, sehr gut im Feld bewegst. Also du bist den Stürzen aus dem Weg gegangen. Du fährst ja erst einmal relativ kurzen Zeit auf diesem Niveau und professionell. Hast du da ein Talent für ein Gespür, dem allen aus dem Weg zu gehen?
Oh, wenn ich ehrlich bin, gehört da glaube ich auch ab und zu einfach Glück dazu. Wenn man, ja, die Etappe, wann waren das? Etappe 7, wo der Sturz war mit in der 30-Mann-Gruppe. Oder Etappe 7. Ich meine, wenn man einfach Pech hat und ja, zur falschen Zeit am falschen Ort, da kann man nicht viel machen. Und ich glaube, ja, da gehört einfach auch viel Glück dazu.
Jetzt gibt es ja ein Bergzeitfahren am Freitag, ne? Genau, am Freitag ein Bergzeitfahren. Kennst du sowas? Also so eine steile Rampe hochzujagen im Volltempo? Liegt dir das vielleicht sogar?
Ja, ich glaube, mir liegt mehr, wenn es eine längere Etappe ist, die super hart gefahren wird. Aber ja, ich glaube, ich habe im Zeitfahren zeigt letztes Mal, dass ich das auch gut kann. Und ich bin da ganz optimistisch, dass es ganz gut wird.
Jetzt ist ziemlich klar, dass der Toursieg wahrscheinlich zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar ausgemacht wird. Wie erlebst du die beiden im Feld jetzt hier bei der Tour de France, vielleicht auch im Vergleich zu der Dauphiné? Und die beiden Teams, wie die agieren, merkt man das, dass die quasi die Chefs sind auf der Strecke?
Ja, klar. Ich meine, jeder weiß, dass oder geht davon aus, dass die Tour zwischen den beiden entschieden wird. Und ich glaube, das lässt man dann auch denen ein bisschen quasi über, was sie vorhaben. Und dann schaut jedes andere Team ein bisschen nach sich und fokussiert sich wahrscheinlich auch eher auf den Platz 3 dann am Ende. Aber ja, ist schon brutal, wie was die zwei da machen. Und ja, ich glaube aber, es ist auch schön im Fernsehen zu sehen, dass es da so ein Kampf zwischen zwei Fahrern gibt. Und ja, ich glaube aber, wir als Team müssen uns einfach auf unsere fokussieren, unsere Stärken dann in den langen Bergen ausspielen und ja, einfach kämpfen für den dritten Platz.
Ralf Aldag hat gestern im Ziel gesagt, man müsse dich manchmal auch noch ein bisschen zügeln, damit du nicht bei jeder Gelegenheit mitspringst oder selber es versuchst. Beschreib du mal, wie das ist, wenn du so eine Attacke fährst. Ist das dann oft so eine Ungeduld oder noch mangelnde Erfahrung oder wie würdest du es beschreiben?
Wahrscheinlich von allem etwas. Klar, unerfahren auf jeden Fall, aber ich glaube, ich bin einfach vom Fahrertyp jemand, der lieber mal was probiert, auch wenn es vielleicht unnötig ist oder vielleicht auch, wenn ich mal unnötig Energie verschwende. Aber ja, ich meine, einfach zu warten, bis Jonas und Pogacar was machen und dann versuchen, hinterher zu fahren, dann kommt man irgendwo auf Platz 5 oder 10 ins Ziel. Und dann bin ich, glaube ich, schon jemand, der lieber mal was riskiert und dann vielleicht auch mal verliert, aber lieber hat man mal was probiert.
Wenn Pogacar dann, wie gestern zum Beispiel, aus dem Nichts dann beschleunigt und einfach weg ist, was macht der? Also wie schafft er das? Und denkst du kommst da jemals irgendwie hin in so einer...
Oh, ja, ich meine, wie schon gesagt, ich glaube, die sind einfach, es ist einfach eine andere Liga. Und ja, da so viel Gedanken zu verschwenden, was die zwei da machen, ich glaube, das hilft dann keinem weiter. Und dann müssen wir uns lieber auf Fahrer wie Remco, Only und einfach die Fahrer, die um den dritten Platz kämpfen.
Wir haben ja gerade über die Teams gesprochen, also UAE ist ein bisschen geschwächt, jetzt aber Wismar hat eine Riesenflotte bei sich. Bist du mit dem, was um euch, Primus und dir herum ist, auch richtig zufrieden oder fehlt dir vielleicht auch noch jemand richtig Starkes für die Berge?
Ich glaube, wir sind super zufrieden und am Ende müssen wir auch einfach auf die Teams wie Jumbo und UAE, ich meine, die machen nachher das Tempo am Berg und wir müssen dann einfach in den Bergen dranbleiben und hinten drauf sitzen. Aber ich glaube, das Ziel war auch, die erste Woche gut durchzukommen. Dann wir vollen Support vom Team Und klar, es war einfach schade, dass Jordi und Lawrence da geschützt sind auf der Sprintetappe. Weil ich glaube, Jordi war oder ist in super Form, aber ja, klar, man hat sich natürlich erhofft, dass er vielleicht das ein oder andere Ergebnis eingefahren wird, aber ich meine, ja, man sieht ja, dass es auch so ein Fahrer wie Philipsen oder ja, erwischt und dann.
Jetzt bist du bei der Dauphiné für die deutsche Öffentlichkeit ins Rampenlicht gefahren, weil das so kurz vor der Tour de France war. Wir, die wir das länger verfolgen, wissen natürlich, dass du zum Beispiel bei der Vuelta auch schon hervorragend unter die Top Ten gefahren bist, dass du im Frühjahr schon sehr, sehr gute Ergebnisse hattest. Merkst du eine zunehmende Erwartungshaltung auch an dich, weil du jetzt eben der deutsche Radprofi bist, der da im Rampenlicht steht in der Gesamtwertung?
Ja, ich glaube schon, dass man, also ich spüre das auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall Erwartung da ist. Ich versuche das so gut wie möglich auszublenden. Ich meine, am Ende kann man eh nicht mehr geben wie sein Bestes. Und ja, aber ich meine, zum einen ist es auch schön zu sehen, dass man irgendwie was ein bisschen für den deutschen Radsport machen kann. Und wenn man da die eine oder andere Fahrer begeistern kann, aufs Rad zu sitzen, dann glaube ich, ist das auch irgendwo die Aufgabe von uns Profis. Und klar, das ist auf jeden Fall was Schönes, aber man macht sich natürlich dann selber auch mehr Druck und will dann immer sich auch beweisen, dass man da mitfahren kann.
Das war Florian Lipowitz im Tourfunk. Schön, dass ihr dabei wart, auch heute. Morgen geht's dann normal weiter. Ich vermeide das Wort Flachetappe, denn flach ist es nicht, aber es ist ein bisschen entspannter wahrscheinlich als gestern am Tag vor dem Ruhetag und vor allem entspannter als das, was nach morgen kommt. Dann geht's nämlich in die Pyrenäen, ins Hochgebirge und dann geht's richtig ab. Und ihr seid immer schön dabei mit uns, live im Ersten, auch morgen wieder ab 14.10 Uhr. Auf sportschau.de haben wir die besten Texte, Filme, Clips, Audios, Fotos, also das volle Programm. Bei Social Media sind wir natürlich auch dabei und den Tourfunk hört ihr in der ARD Audiothek. Empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns da, wo es geht, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge, bekommt so einen zack Push-Nachricht, dass die neue Folge online ist und dann habt ihr ganz viel Spaß mit uns. Wir haben ihn auf jeden Fall, freuen uns auf das, was noch kommt bei dieser Tour und wünschen euch auch einen schönen Ruhetag. Bis morgen, ich bin Moritz Kassalet. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.